Auf der Beliebtheitsskala von Filmen und Serien sind die, die etwas mit Königreichen, Monarchien zu tun haben. Da sind zum Beispiel Game of Thrones, Downton Abbey, Vikings, Rain, The Crowns, Victoria, die Tudors und so weiter, was es so alles gibt. Für Kinder ist natürlich auch etwas dabei. Ganz vorne sind die Disney-Filme mit Dornröschen, Cinderella, Aladdin und natürlich darf man nicht die Eiskönigin Elsa vergessen. Schreibt doch mal in den Chatverlauf, was dein Lieblingsfilm oder deine Lieblingsserie ist, die etwas mit Königreichen zu tun hat oder Königen und Prinzessinnen. Und ich bin mal gespannt, was da so alles auftaucht. Dann gibt es aber auch noch diese Königreiche, Großreiche, Weltreiche und Regierungen in der Geschichte. Alexander der Große mit seinem legendären Großen Reich, das Römische Reich oder die etlichen Monarchien in Europa, die Diktatoren und dann haben wir auch noch das NS-Reich. Und egal, wie diese Reiche gewesen sind, ob wir sie jetzt im Nachhinein als gut oder schlecht bezeichnen würden, sie sind alle vergangen. Sie waren einmal und jetzt sind sie nicht mehr da. Die Geschichte zeigt und macht uns bewusst, dass es kein Reich, keine Macht, keine Regierung gab, die für immer bestanden hat. Alles ist irgendwie untergegangen. Alles ist vergänglich. Wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, dann wird uns auffallen, dass Jesus auch von einem Königreich gesprochen hat. Es ist aber, ja, wie soll man sagen, ein anderes Königreich als das, was wir Menschen kennen oder kennengelernt haben. Und Jesus sagt auch selber, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist zwar ein Reich, welches in die Welt kommt, aber nicht von dieser Welt stammt. Es ist ein himmlisches Reich. Auch die Schreiber des Alten Testaments wissen, dass Gottes Königreich anders ist und für die Ewigkeit Bestand haben wird. In Daniel 2,44 steht, der Gott des Himmels wird ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Dieses Reich ist anders. Nicht nur von seiner zeitlichen Dauer, sondern auch von der Ausübung. Das Reich Gottes, ja, steht für wahre Gerechtigkeit, für Wiederherstellung, für Einheit, für Frieden und für Liebe. Die Macht wird nicht missbraucht und nicht selbstsüchtig genutzt und darin besteht auch die Herrlichkeit dieses Reiches. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So heißt es am Ende des Vaterunsers. In unserer Predigtreihe über das Vaterunser haben wir schon viel gelernt. Wie das Gebet uns helfen kann, Gott besser kennenzulernen, wie in der Anbetung, auf ihn zu vertrauen, Schuld und Sünde aufzudecken, anderen zu vergeben, Versuchungen zu widerstehen und noch vieles mehr. Heute machen wir den Abschluss unserer Reihe mit dem Ende des Vaterunsers, dem sogenannten doxologischen Ende und wie es uns hilft, das Reich Gottes zu sehen und darauf uns einzulassen. Aber zunächst wollen wir es noch einmal zusammen durchgehen, das komplette Gebet, das komplette Vaterunser, da wo wir gerade sind. Falls du am Esstisch noch bist, im Wohnzimmer, auf der Couch oder vielleicht bist du unterwegs im Auto. Und wir beten das jetzt gemeinsam, zusammen, nach drei. 1, 2, 3. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wer gerade seine Bibel auf Matthäus 6, Vers 13 aufgeschlagen hat, wird wohl möglich feststellen, dass diese letzte Zeile gar nicht drin steht. In den meisten Bibeln gibt es dann ein Vermerk, eine Fußnote, in der steht, dass die ältesten Textzeugen diese Passage gar nicht enthalten. Und erst spätere Handschriften bezeugen diese Aufnahme des Schlusses, so wie wir es traditionell kennen. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, warum und wo kommt das her? Die frühe Christenheit oder die frühe Kirche hat dieses Gebet von Jesus sehr geachtet und auch wertgeschätzt, dass sie es regelmäßig zusammen gebetet haben in ihren Versammlungen. Das Gebet hatte einen festen Platz in ihrem Gottesdienst. Und es wurde, ja, man kann sagen, zu einem liturgischen Element. Und damit das Gesagte, das, was man betet, bekräftigt wurde, haben sie sich überlegt, wir wollen nochmal am Ende Gott die Ehre geben. Wir wollen ihn loben, wir wollen ihn verherrlichen. Und da haben sie sich Textvorbilder genommen, aus dem Alten Testament wahrscheinlich. Wie zum Beispiel der Satz von König David aus dem Psalm 145. Da schreibt er, dein Reich ist ein ewiges Reich. Und deine Herrschaft währet für und für. Oder das Gebet von König David aus 1. Chronik 29, Vers 11. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Das sind zwei Beispiele von König David. David war der König der Israeliten. Ihm war alles untergeordnet. Und er hatte die ganze Macht im Land. Aber er betet, Gott ist der König. Gott hat die Macht. Gott gehört alle Ehre. Ihm war das so wichtig, dass er vor diesem Gebet im 1. Chronike seinen ganzen Besitz, seinen ganzen Reichtum, seinen ganzen persönlichen Reichtum abgegeben hat, um das für den Tempelbau zu verwenden. Er unterstellte sich mit allem, was er gehabt hat, unter die Herrschaft Gottes. Man erwartet eigentlich von einem König, dass alles zu ihm kommt. Diese Geschenke, das Gold, die Reichtümer, auch die Abgaben des Volkes, alles kommt doch zum König. Aber David gibt alles weiter an Gott. Ein König, der sich einem anderen König, und zwar Gott, unterstellt. Und wenn wir beten, dein Reich, dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, dann beten wir, dass wir uns unter Gottes Herrschaft stellen. Wir treten in diesem Gebet in sein Reich, in sein Königreich ein. Stellen wir uns jetzt doch mal in den einzelnen Dingen die Frage, ist es wirklich dein Reich oder ist es mein Reich? Oder vielleicht sogar von jemandem ganz anderen. König David hatte ja sein Königreich. Und jeder von uns hat auch vielleicht so ein kleineres Reich, wo er das Sagen hat. Ja, wahrscheinlich nicht so groß wie das von König David. Aber so kann es sein, dass du der König, der Chef auf dem Fußballplatz bist. Oder dein Reich ist dein Freundeskreis, deine Clique. Vielleicht bist du Vater oder Mutter und deine Familie ist dein Reich. Du bist Leiter einer Abteilung und das ist dein Führungsbereich. Und in der Gemeinde gibt es auch Kleingruppen und Dienstgruppen, Dienstbereiche, in denen man ein kleines Reich haben kann. In diesen Bereichen haben wir die Kontrolle. Wenn jetzt ich mit meiner Frau, also wir als Eltern sagen, gleich gibt's Essen, gleich essen wir, dann essen wir gleich. Wenn wir als Eltern sagen, wir gehen jetzt raus, auf den Spielplatz oder zum Spaziergehen, dann gehen wir als Familie, alle zusammen mit den Kindern nach draußen. Wenn wir sagen, räum dein Zimmer auf, dann merke ich, dass doch nicht alles unter meiner Kontrolle steht und dass mein Herrschaftsbereich oder mein Kontrollbereich auch in Frage gestellt wird. Am Anfang habe ich gesagt, dass die Geschichte zeigt, dass kein Reich für immer besteht. Kein König, keine Dynastie und kein Reich haben auf ewig die Kontrolle. Nichts hat von Ewigkeit Bestand. Es wird in der Hinsicht immer Veränderung geben. Aber Gottes Königreich ist ewig. Und Gottes Königreich ändert sich nicht. Das Reich Gottes steht für wahre Gerechtigkeit, für Wiederherstellung, für Einheit, für Frieden und für Liebe. Und die Frage ist, wer soll in unseren kleinen Königreichen der wahre König sein? Wer soll die Kontrolle dort behalten? Machen wir es, so wie viele vor uns, dass wir selbst die Kontrolle behalten wollen? Oder machen wir es wie König David, der, obwohl er der König des Landes gewesen ist, alles weitergegeben hat an Gott, der sich Gott unterstellt hat? Machen wir es wie die ersten Christen, die in der frühen Kirche sich bewusst gemacht haben, ja, dein ist das Reich, und sich somit ihm unterstellten. Und an dieser Stelle möchte ich darauf nochmal hinweisen, dass man sich auch anderen Mächten unterstellen kann. Es sind destruktive, böse Mächte und Führer, die nur sich selbst und oder die Zerstörung sehen. Es gibt Menschen, die unterstellen sich einer Ideologie, die andere Menschen verachten, entwürdigen und ausschließen. Aber wenn wir dein ist das Reich beten, dann treten wir nicht in diese Reiche ein, sondern in Gottes himmlisches Reich. Wessen Reich ist es also bei dir? Ist es dein Reich oder ist es Gottes Reich? Das Zweite, da wird von der Kraft gesprochen. Es ist die Dynamis, die Kraft oder auch Macht. Und wir alle haben Macht. Wir haben Macht, Entscheidungen zu treffen. Wir haben Macht, Gutes oder Böses zu tun. Wir haben die Kraft, mit unseren Worten und mit unserer Sprache Menschen, andere Personen aufzurichten oder niederzudrücken. Wir haben die Macht und Kraft, unsere Fähigkeiten einzusetzen. Für Positives, aber auch für Negatives. Wir können Gutes bewirken, wir können aber auch Schlechtes bewirken. Die Frage, die sich nun aufdrängt, ist, wofür nutze ich meine Kraft und meine Macht? Oder für wen nutze ich diese? Nutze ich diese Macht für mich ganz persönlich? Suche ich damit meinen eigenen Vorteil? Oder setze ich diese Kraft für was anderes ein? Für andere ein. Letzte Woche habe ich in der Predigt über Superhelden und Bösewichte gesprochen und das passt auch hier, denn der Unterschied zwischen Helden und Schurken ist der, dass der Schurke seine Fähigkeiten, seine Macht, die er hat, nur für sich selbst einsetzt und nutzt und anderen damit schadet. Ein Held setzt seine Kraft für andere ein. Er will sie beschützen. Und er ist selbstlos. Wenn wir uns unter Gottes Herrschaft stellen, dann nutzen wir auch unsere eigene Kraft für seine Zwecke, für seine Herrlichkeit ein. Wir dienen ihm. Wir setzen uns für seine Sache, für seine Zwecke ein, die da ist, dass er alle Menschen vor ihrem Untergang retten will. Und dabei sollte uns bewusst sein, dass die Kraft Gottes hinter uns steht, dass seine Autorität hinter uns ist. Wir sind begrenzte Menschen und haben ein Limit an Kraft und Macht. Aber unser Gott, dem sind keine Grenzen gesetzt. In einem Augenblick kann bei uns schon alles zu Ende sein. In einem Moment kann uns alles genommen sein. Aber die Macht Gottes bleibt bis in alle Ewigkeit. Vielleicht erscheinen uns einige Dinge mit unserer eigenen Kraft nicht möglich. Sie sind unmöglich. Aber Gott erinnert in der Bibel immer wieder daran, dass ihm nichts unmöglich ist. Alte, unfruchtbare Personen bekommen Kinder. Großmächte in Überzahl und in Stärke werden besiegt. Das Volk Israel wird in der Todeszone, in der Wüste versorgt. Und so können wir vielleicht auch mit Hiob einstimmen, der sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wenn wir beten, dein ist das Reich und die Kraft, dann beten wir, dass wir uns für die Zwecke Gottes einsetzen und auf seine Macht vertrauen. Nun heißt es, dein ist die Herrlichkeit. Ja, Herrlichkeit. Was bedeutet das? Es bedeutet die Größe und Bedeutung in den Augen anderer zu haben, in den Augen anderer zu glänzen. Wir haben das in unserem Sprachgebrauch, das ist so herrlich, das ist wunderbar. Und wir nutzen das, um etwas auszudrücken, dass etwas so schön ist, so perfekt, so großartig. Ja, das meint herrlich. Und jeder hat etwas Wunderbares und Schönes an sich. Es sind Dinge, die du gut kannst. Es sind Teile deiner Persönlichkeit, die die Leute lieben und schätzen. Es sind Dinge, die du erreicht hast. Menschen haben jedoch seit jeher ein Problem. Sie jagen nach ihrem eigenen Ruhm, nach Ehre. Man könnte sagen, nach ihrer eigenen Herrlichkeit. So heißt es wohl bei vielen Menschen, mein ist die Herrlichkeit. Und daraus folgen natürlich Konsequenzen. Auf der Suche nach unserem individuellen Ruhm werden wir uns unvermeidlich leer fühlen. Denn wir können diesen Anspruch nicht immer aufrechterhalten. Und so kommen wir auch in das Fahrwasser, etwas darzustellen, was wir gar nicht sind. Wir werden so keine Ruhe finden, keinen Frieden haben. Zudem kommt noch, dass wir auf der Ruhmesleiter, die wir ja hochsteigen wollen, nicht runterfallen wollen. Also verstecken wir alles, was da nicht so reinpasst. Wir vergraben unsere Fehler, unsere Begrenztheit, unsere Mängel. Und auch hier werden wir keine Ruhe finden. Das Einzige, was unseren Seelen Ruhe bringt, ist, nach Gottes Herrlichkeit zu streben. Weil dann hört das Sich-Darstellen auf. Dann brauchen wir uns nicht mehr zu verstecken oder Dinge aus unserem Leben vor anderen abzuschotten. Es geht um Gottes Herrlichkeit und nicht mehr um unsere eigene. Die letzten Zeilen des Vaters unsers zu beten bedeutet, Gott, das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, die ihm gebührt, zurückzugeben. Es geht darum, ihm unsere kleinen Reiche, Familie, Dienste, Ämter, Karriere zu geben und zu sagen, dein Herr ist das Königreich. Es geht darum, ihm die Macht zu geben, die wir aufgebaut haben und dann zu sagen, dein Herr ist die Macht. Es geht darum, ihm unsere Ehre, unsere Trophäen des Erfolges zu geben und zu sagen, dein Herr ist die Herrlichkeit für immer und ewig. Und wer so betet, unterwirft sich voll und ganz Gott. So hat es König David gemacht. Und so hat es Jesus gemacht. So hat es Jesus seinen Jüngern auch beigebracht. Und so haben es die ersten Christen gemacht. Wer so betet, gibt alles, was er hat, an Gott weiter. Und am Ende sagt die Gemeinde Amen. Wer Amen sagt, bestätigt das. Er stimmt zu. Er sagt, ja, so ist es. Es gibt dann das Ende des Ausgesprochenen des Gebetes, wenn man Amen sagt. Und zugleich ist es doch der Anfang von dem, was man gebetet hat und was man gebeten hat. Und so möchte ich mit euch gemeinsam heute zum Schluss dieser Predigtreihe diese einzelnen Dinge nochmal durchgehen, die im Vaterunser vorkommen. Und alle diese bekräftigen wir mit Amen. Und ich hoffe, ihr am Bildschirm macht jetzt mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir preisen dich dafür, dass du ein intimer und beziehungsorientierter Gott bist, der uns nahe ist. Danke für deinen Segen, den du austeilst. Und wir erheben dich. Und zusammen sagen wir Amen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hilf uns, deine Gerechtigkeit und deine Liebe in dieser Welt zu leben. Zeige uns, wie wir einen Unterschied in unseren Lebensräumen machen können. Zeige uns, wie wir mehr von deinem Königreich in diese Welt bringen können. Und zusammen sagen wir Amen. Unser täglich Brot gib uns heute. Wir bringen dir unsere Bedürfnisse und Wünsche. Wir vertrauen darauf, dass du uns versorgst. Und gemeinsam sagen wir Amen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir gestehen, wie wir dir den Rücken gekehrt haben, unseren eigenen Wegen gegangen sind. Und wir wollen zu dir zurückkehren und sind dankbar für deine Vergebung. Und so wie du uns vergeben hast, wollen wir auch anderen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und zusammen sagen wir Amen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Öffne unsere Augen für die geistlichen Realitäten um uns herum und stärke uns für den geistlichen Kampf. Wir berufen uns auf deinen Sieg, Jesus. Und zusammen sagen wir Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir unterstellen uns dir, Gott, und geben dir alles hin. Möge unser Leben für dein Königreich, deine Macht und deine Herrlichkeit stehen. Und zusammen sagen wir Amen.